Herzlich willkommen bei Mitten im Sport, der Podcast, präsentiert vom Landessportbund Thüringen. In der heutigen Folge trifft LSB-Hauptgeschäftsführer Thomas Zirkel auf Helmut Holter. Der 69-Jährige ist seit 2017 Thüringer Minister für Bildung, Jugend und Sport und hat in dieser Funktion seit Monaten schwierige Abwägungen und Entscheidungen im Zuge der Corona-Pandemie zu treffen. Im Gespräch mit dem LSB erinnert er sich an eigene sportliche Erfahrungen zurück und gibt einen Status quo zu den Themen Stärkung des Ehrenamtes und Rechtsverordnung des Sportfördergesetzes.
Schön, dass es heute geklappt hat mit unserem Sportminister Herrn Holter zum Podcast des Landessportbunds Thüringen. Und wir würden gerne damit einsteigen wollen, was Ihre Bezüge auch so ganz persönlich einfach zum Thema Sport sind. Ich habe das so im persönlichen Umfeld. Aus der Kindheit und Jugend gibt es so in meiner Wahrnehmung immer zwei Fraktionen. Die einen, die Sport lieben, und die anderen, die Sport hassen. Und oft hängt das mit Schulsport und ähnlichen Dingen zusammen. Deswegen vielleicht mal so die Frage am Anfang zum Einstieg: Wie sind so Ihre persönlichen Erinnerungen Kindheit und Jugend im Sport? Positiv oder eher um Gottes Willen?
Ja, sowohl als auch. Also ich freue mich, dass wir über solche Fragen und andere reden können. Also als Grundschüler hatte ich erstmal ein Vorbild, das war Helmut Recknagel. Ich bin ja Flachländer aus Mecklenburg, aber ich heiße Helmut, vielleicht war es die Beziehung, keine Ahnung, wenigstens war ich von Helmut Recknagel begeistert. So in der vierten Klasse muss das gewesen sein. Gab es dann einen Aufsatz, den wir schreiben mussten, mein Vorbild, und da habe ich Ingrid Krämer gewählt. Ingrid Krämer war eine Wasserturmspringerin, die, ich glaube, 1964 gab es eine Olympiade in Rom, und die hat dort auch richtig gut abgeräumt. Und das war dann so mein Ideal, und was so meine eigene sportliche Betätigung betrifft. Naja, sowohl als auch. Also Schulsport mochte ich nicht, weil ein Geräteturn war gleich eine Null, das gebe ich gerne zu.
Also sind wir schon zwei.
Aber ich habe das über Leichtathletik faktisch wieder rausgeholt, ja, durch Ausdauerlauf und die langen Strecken. Das war so was, was ich ganz gut beherrscht habe. Das war so, naja, sowohl als auch. Und trotzdem war ich als Kind viel in Bewegung. Also, na klar, ich bin ja auch noch in der Zeit groß geworden. Wir hatten kein Fernsehgerät, Rundfunkgerät, das war so, und Bücher, das war das, mit denen ich mich beschäftigen konnte. Also, und wo ich sehr gut war, das nannte sich Orientierungslauf, also mit der Karte und Kompass dann bestimmte Ziele anlaufen, das in einer gewissen Zeit zu erreichen. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, weil das nicht nur sozusagen sportliche Betätigung war, sondern auch noch ein bisschen Grips gefragt, auch das Ziel zu erreichen.
Wasser wäre ja vielleicht auch naheliegend gewesen.
Wasser spielte später eine Rolle. Ich hatte ja 1971 bis 76 in Moskau studiert. Unsere Hochschule war eine sehr sportliche Hochschule. Wir mussten 8 Semester Sport machen, sonst wäre man nicht zu den Prüfungen zugelassen. Dann komme ich aus Mecklenburg-Vorpommern, wasserreiche Gegend. Ich komme zwar aus der Krisengegend, da gibt es wieder nicht so viel Wasser, aber Schwimmen habe ich schon immer gerne gemacht. Wenigstens gab es nicht den Allgemeinsport, sondern es gab Sektionen. Und es hieß, alle Deutschen müssen Fußball spielen können. Aber es gibt einen Deutschen, der kann kein Fußball spielen. Das ist der, der jetzt gerade spricht. Und dann bin ich am Ende beim Schwimmen gelandet. Ich wurde trainiert für die Moskauer Studentenmeisterschaften. Ich habe aber dann das nicht die Norm geschafft, aber ich bin im Schwimmen ausgebildet worden. Also ich habe so verschiedene Dinge im Sport gemacht, die, ja, es hat mir auch Spaß gemacht.
Als Sie erfahren haben, gefragt wurden, nach Thüringen zu kommen als Minister, hat da das Thema Sport auch schon eine Rolle gespielt, oder war das sozusagen dann am Ende vor vollendete Tatsachen gestellt, als Sie dann zugesagt haben?
Naja, das ist jetzt faktisch Offenlegung eines Geheimnisses. Also als man mit mir gesprochen hat, hat man gesagt, es gibt 3 Themen, wenn du bereit bist, nach Thüringen zu kommen. Klar, alles, was mit Bildung zu tun hat, auch was mit Kindergärten zu tun, also beitragsfreies Jahr und Fachkräfteschlüssel und viele andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Aber Sport ist natürlich wichtig, weil Thüringen ist Sportland, ganz klar, das wusste ich auch. Und dass es hier viel um Wintersport geht, war mir schon klar. Deswegen fand ich das ganz gut, die Beziehung aus meiner Kindheit dann wieder zum Wintersport, jetzt zum Biathlon, Rodeln, da bin ich total begeistert. Da habe ich auch verschiedene Veranstaltungen mitgemacht, aber das Geheimnis stand da und da musste ich im Oberhof kümmern. Weil Oberhof eben mit diesem Wintersport als Wintersportzentrum dann auch einfach die höchste Aufmerksamkeit auch eines Sportministers erforderte. Und das hat sich auch bestätigt. Ein Stück Erleichterung hat es gegeben, dass dann entschieden wurde, dass es einen Oberhofbeauftragten gibt mit Hartmut Schubert. Da bin ich auch ganz froh darüber. Aber wir haben eine super Zusammenarbeit. Also mir war schon vollkommen klar, es geht nicht nur darum, zu Sportveranstaltungen zu gehen und vielleicht hier und da mal eine Siegerehrung mitzumachen, sondern es sind schon richtige Probleme abzuräumen. Und das machte sich am Oberhof fest, aber wie ich dann im ministeriellen Alter festgestellt habe, es gibt mehrere Oberhof in Thüringen.
Das ist wohl wahr. Bleibt aktuell noch Zeit, neben dem Ministeramt selber sich sportlich ein bisschen zu betätigen, vielleicht auch als Ausgleich? Gerade aktuell ist ja, glaube ich, vieles anders als auch sonst und die Belastung vermutlich auch noch mal ganz andere, als die in den ersten Jahren der Fall waren. Wie ist da momentan so Ihr eigenes Handeln mit Corona, gegen Corona und die eigene Gesundheit vielleicht auch ein bisschen mit im Blick zu haben?
Nee, ich bin ganz konsequent sportlich aktiv. Das mache ich früh morgens. Kommt auch an, wie der, mein Terminkalender beginnt. Entweder morgens von 5:30 bis 6:30 oder von 6 bis 7. In der Zeit läuft das. Ich nenne das Kraft-Yoga. Also ich habe Videotools, die ich nutze, die laufen über 15 Minuten. Gibt es eine Anleitung und das ist eben nicht nur Meditieren, man meditiert auch, weil man stärkt unwahrscheinlich seine Muskeln, insbesondere auch die Rückenmuskeln. Das ist ja bei der sitzenden Tätigkeit nicht von ungefähr. Ist aber auch insgesamt für das Wohlbefinden einfach gut, kann das nur jedem empfehlen. Eigentlich ist es egal, welchen Sport man macht, aber entscheidend ist, dass man Sport macht. Und ich mache locker morgens 30, 40 Kniebeuge und beuge mich auch. Und das sind so die Ergänzungssportarten, die dazugehören. Und das ziehe ich auch mit Konsequenz durch und ich fühle mich auch richtig gut dabei. Also ich kann das mal empfehlen, auch wenn ja in einem Alter, ich gehe ja auf 70 zu, das muss man ja auch mal sagen, dass man einfach fit bleibt. Und da kann man was selbst dafür tun. Ja.
Und das jeden Morgen? Habe ich das
mal so jeden zweiten richtig? Tag, weil ja die Mediziner empfehlen, man soll nicht jeden Tag seine Muskeln beanspruchen, sondern ich mache das jeden zweiten Tag, um diese sozusagen Muskelregenerationsphase einzubauen. Ja.
Der Fortschritt passiert immer dann, wenn die Pause da ist.
Das genau, so wird das ja empfohlen und daran halte ich mich auch. Und also ich kann mir das ohne gar nicht mehr vorstellen. Und wenn ich es da aussetzen muss, dann wenn ich mich schlecht fühle, dann fehlt mir was.
Die jetzige Zeit mit Corona ist, glaube ich, auch für uns alle eine besondere Zeit. Ich weiß nicht, wie so Ihre Einschätzung ist. Wir sind ja noch mittendrin. Wie sehr sich das von den Zeiten unterscheidet, wo nochmal in der letzten Legislatur ein gewisser normaler Betrieb ist, wie sehr belastet das einen auch so, nicht nur wahrscheinlich in der Arbeitsbelastung, sondern ja wahrscheinlich auch einfach, dass einen das nicht loslässt, auch wenn man hier die Bürotür zumacht, begleitet einen das ja wahrscheinlich durch den ganzen auch Abend und vielleicht sogar auch in die Nacht.
Das ist so, also der das Amt eines Bildungsministers übernimmt und noch dann ergänzt durch Kinder, Jugend und Sport, hat genug zu tun. Also das ist eigentlich mehr als ein 24-Stunden-Job. Na gut, ich bin jemand, wenn ich etwas anpacke, dann mache ich das ganz. Oder ich muss es sein lassen. Also man kniet sich nicht nur rein, sondern macht das mit Engagement, Empathie und großer Leidenschaft. Das ist bei mir so. Durch die Corona-Situation kamen auf einmal ganz andere Fragen hinzu. Also auch im Sportbereich, wir müssen uns einmal um Hygienekonzepte kümmern, um Regeln, die mit Sport gar nichts zu tun haben, sondern wie kann ich unter den Pandemiebedingungen sportliche Betätigung im Verein, im organisierten Sport sichern? Und das ist ja sowohl der LSB als auch als wir als Sportministerium und ich als Sportminister auch in einem kontinuierlichen, ständigen Kontakt. Also ich jetzt in der Sportministerkonferenz, dort auch mit dem Deutschen Olympischen Sportbund, teilweise auch mit den Sportfachverbänden. Also da tun sich auf einmal auch Themen auf, die vorher in meinem Berufsalltag gar keine Rolle spielten. Und da sollte auch immer Fragen beantworten, da hat man auch keine Expertise, da muss man sich auf den Ratschlag anderer verlassen. Und wir erleben ja auch, dass ja, was heute in der Zeitung steht oder auch über andere Kanäle als Informationen nicht herankommt, morgen eine ganz andere Meinung kommt. Und sollst du als Politiker, sage ich auch jetzt mal frei von der Rede, also erstens darf man keine Schwäche zeigen und zweitens soll man immer einen Standpunkt haben.
Aber der Standpunkt
ist jetzt bei Corona der richtige. Und das ist genau das Schwierige. Also was klar ist, und da hilft der Sport wieder, also der eigene Sport meine ich jetzt, auch das Ziel zu haben und die Zuversicht zu haben, wir kommen aus dieser Krise wieder heraus. So, und das ist einfach wichtig, dass es alle Anstrengungen, die wir jetzt unternehmen, dienen dazu, auf der einen Seite die Gesundheit, damit auch das Leben zu schützen, auf der anderen Seite Sport, aber auch Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen. Und da leistet Sport ja einen wesentlichen Beitrag. Die Entscheidung in Thüringen, dass Kinder- und Jugendsport bis 18 Jahre möglich ist, hat genau damit zu tun. Weil ich bin der Überzeugung, neben dem, was ich selbst mache, wenn der Sport nicht mehr stattfindet, ob das jetzt die eigene sportliche Betätigung ist im Verein oder ich als Fan irgendwo Sport verfolge, wenn mir das genommen wird, dann geht auch die gesellschaftliche Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen, würde dann verloren gehen. Also deswegen hat Sport eine größere Bedeutung als nur sozusagen Sport treiben. Das ist unwahrscheinlich wichtig, aber Sport hat eine große gesellschaftspolitische Verantwortung und die wird ja auch wahrgenommen. Deswegen bin ich auch dafür, dass so viele Sportmöglichkeiten unter Corona-Bedingungen geschaffen werden, wie es nur geht.
Es ist für uns alle, glaube ich, eine sehr schwierige Gratwanderung. Einerseits den Gesundheitsschutz im Rahmen der Pandemie irgendwie abzuwägen gegen den ausfallenden Sport, der am Ende auch wieder gesundheitliche Aspekte hat und immer wieder auch sozusagen auch ja, transparent zu machen, nach welchen Kriterien werden Entscheidungen getroffen, wie kann man sozusagen eine gerechte Entscheidung treffen. Gleichbehandlung gibt es eigentlich nur, indem man, hat man das Gefühl, alles verbietet, dann sind alle gleich betroffen, aber das kann ja am Ende eben, so wie Sie sagen, auch nicht die Lösung sein. Und insofern muss man eben auch immer wieder nach vorne neue Entscheidungen treffen. Und wer sind da am Ende diejenigen, die für Sie da auch Orientierung geben oder in welchem Kontext wird dann auch über solche Themen vielleicht auch im Ministerkreis, in der Regierung irgendwie diskutiert und wie hart sind dann vielleicht auch solche Diskussionen, weil ich kann mir vorstellen, dass andere vielleicht da auch andere Standpunkte vertreten, um sich dann vielleicht am Ende auch durchzusetzen.
Also erstens sind wir alle ein Stück schlauer als im Frühjahr. Im ersten Lockdown sind faktisch alle politischen Entscheidungen getroffen worden auf den Empfehlungen von Virologen. Aber es gibt ja mehr Wissenschaftsdisziplinen als die Virologie und diejenigen, die sich mit der Ausbreitung des Virus, sprich mit Epidemien und Pandemien beschäftigen. Es ist ja auch festgestellt worden, dass im ersten Lockdown die Mobilität der Kinder und Jugendlichen nachgelassen hat, ich würde sagen auch der Erwachsenen, wenn sie nicht von sich aus Sport gemacht haben. Und die Kinder und Jugendlichen haben auch vom Gewicht her zugenommen. Das gibt Studien darüber. Und dann gibt es noch Fragen, die mit dem Kindeswohl als solches zu tun haben, dass das Kindeswohl unter verschiedensten Aspekten auch ein Stück gelitten hat. So. Wenn man das jetzt überträgt auf die jetzige Zeit, das ist richtig, nicht nur die biologische Sicht zu berücksichtigen, sondern auch die anderen Gesichtspunkte. Was macht dieser Lockdown, Schulschließung oder eingeschränkter Schulbetrieb, Kindergartenbetrieb mit Kindern und Jugendlichen? Und das, glaube ich, ist eine entscheidende Frage. Wir haben ja in Thüringen Gott sei Dank einen wissenschaftlichen Beirat. Da sitzen Professorinnen und Professoren verschiedenster Wissenschaftsdisziplinen, die uns beraten. Und darauf greifen wir auch zurück. Und natürlich gibt es eine Vielzahl von Studien. Also Robert-Koch-Institut kennt ja inzwischen jeder in Deutschland und Leopoldina vielleicht nicht, aber Leopoldina ist ja auch eine Wissenschaftsorganisation, die wichtige Hinweise gibt und viele andere Institute, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Entscheidend ist, dass der Lockdown nicht dazu führen darf, dass ja, Menschen vereinsamen und in ihrer Sie sind ja bei Sport in ihrer körperlichen Betätigung sich einschränken, sondern das muss weiter ermöglicht werden und das ist auch Antrieb für diese Entscheidung. Wir haben natürlich Fragen zu beantworten. Wenn wir jetzt sagen, okay, der organisierte Sport im Verein ist möglich, Dann kommt noch die Abschicht Kontaktsport, kontaktloser Sport, also die Feinheiten sozusagen im Sportbetrieb. So, aber was ist jetzt mit einem Fitnessstudio, so, wo es also auch um gewerbliche Sachen geht? Also es ist, wo der Sport dazu dient, einen, aus unternehmerischer Sicht Einnahmen zu generieren und Gewinne zu erzielen.
Gab es ja in Bayern am Ende auch eine Entscheidung, wo dann Fitnessstudios wieder aufmachen durften, was in der Folge dazu geführt hat, dass man alles zugemacht hat. Also das sind die Schwierigkeiten
bei solchen Entscheidungen. Das ist genau der Punkt. Ne? Das ist die Frage, ist es nun zulässig, ist es nicht zulässig? Natürlich, Fitnessstudio ist natürlich auch eine sportliche Betätigung, will ja auch niemand in Abrede stellen. Aber es ist eben die Arbeit eines Fitnessstudios verfolgt erstmal ursprünglich ein anderes Ziel. Da wird der Sport benutzt, um unternehmerisch tätig zu werden. Ich will das gar nicht kritisieren, Abrede stellen, sondern es ist eine Frage im Vergleich zu dem Vereinssport und zu dem anderen organisierten Sport. Kann man das gleich behandeln oder kann man das nicht gleich behandeln? Das ist, glaube ich, die Sportwissenschaft sieht das ein bisschen anders als die Rechtswissenschaft und da prallen eben unterschiedliche Meinungen aufeinander und da muss die Politik eine kluge Entscheidung treffen.
Das, von was Sie sprechen, organisierter Sport, ist ja bei uns zu ganz großen Teilen auch auf ehrenamtlicher Basis organisiert. Ich glaube, auch an der Stelle muss man den Ehrenamtlern da großen Respekt zollen, sich da auch diesen ganzen Mühen zu stellen mit Hygienekonzepten, mit Nachverfolgung von Kontakten, mit auch immer wieder den gefühlten Rückschlägen, wenn dann doch wieder zugemacht wird. Ein Stück ist da die Frage auch für uns in finanzieller Hinsicht, gab es verschiedene Soforthilfe- und Überbrückungsprogramme, auch ein Programm mit der Thüringer Ehrenamtsstiftung. Und da würde uns auch nochmal interessieren, ist da vielleicht auch im nächsten Jahr nochmal die Möglichkeit, gerade für die ehrenamtlichen Vereine mit vielleicht relativ geringem bürokratischem Aufwand, weil vieles ja auch über Steuerberater laufen muss, dann vielleicht der eine oder andere sich an solche Dinge nicht ranwagt, das mit einem gewissen überschaubaren Aufwand auch zu stemmen, solche finanziellen Unterstützung zu kriegen. Ist da was angedacht? Muss man da nochmal sozusagen als organisierter Sport dafür werben? Die Kassen sind natürlich auch endlich, das ist uns allen klar. Aber gerade in der Breite bei den vielen kleineren Vereinen vielleicht im nächsten Jahr auch für einen gewissen Neustart als Motivation. Gibt es da schon Überlegungen, Ideen, wie man damit vielleicht umgehen kann als Landespolitik?
Naja, es gibt insofern Überlegungen, das heißt nicht nur Überlegungen, es gibt Entscheidungen, dass wir, nennt sich Sondervermögen, also die Mittel, die wir im Jahre 2020 haben, dass wir die auch ins 2021 weiter auszahlen können. Wir haben nicht alle Gelder, die 2020 eingestellt wurden. Naja, müssen wir auch ehrlich sein, wir haben doch alle da mal eine Vorausschau vorgenommen, die es war eine Berechnung. Man hat gesagt, okay, das könnte sein, was an wirtschaftlicher Hilfe notwendig ist. Es hat sich herausgestellt, dass nicht in jedem Fall das zu 100% 2020 abfließt. Und da haben wir jetzt als Regierung gemeinsam mit dem Land da auch gesagt, okay, das wird übertragen nach 2021 und kann dann also auch 2021 weiter ausgegeben werden. Zurzeit gehen wir in der Regierung davon aus, dass diese Mittel für den Bereich, über den wir reden, jetzt auch ausreichend sind. Wenn nicht, dann muss man sich 2021 wieder in die Augen schauen und bin überzeugt, man wird dann auch die Sportvereine, aber auch andere Vereine nicht im Regen stehen lassen, weil, hatte ich ja schon betont, ist einfach wichtig. Und was das Ehrenamt betrifft, kann ich nur mit großer Hochachtung, mit tiefer Verbeugung mich bedanken, was da geleistet wurde, wenn man in kürzester Zeit Hygienepläne aufgestellt hat, um den Trainingsbetrieb, überhaupt die sportliche Betätigung, aber auch Wettkampfbetrieb dann wieder zu ermöglichen unter diesen Bedingungen. Das ist schon, sucht schon seinesgleichen, wo man beides sozusagen auf die Reihe kriegt, ne? Also Hygienemaßnahmen und die Kreativität, die auch in den Vereinen an den Tag gelegt wurde, ausgehend von den jeweiligen Bedingungen, die ist schon beachtenswert. Und dass auch die Sportlerinnen und Sportler mitmachen. Es ist ein Unterschied, ob ich in meinem Sportdress zum Training oder zum Spiel oder zum Wettkampf komme und dann aber auch verschwitzt in dem gleichen Dress erstmal nach Hause gehe und sozusagen die Hygienemaßnahmen, sprich Duschen, dann zu Hause vollziehe oder ob ich das eben im Vereinsgebäude vollziehe. Also es ist einfach eine andere, sagen wir, andere Welt. Da muss man sagen, alle Beteiligten ziehen den mit und das ist eben auch das Wunderbare an dieser Situation.
Wir haben auch im Frühjahr erlebt, dass viele ja Online-Angebote gemacht haben, um am Ende ihre Mitglieder auch irgendwie ja, zu animieren, selber wieder auch Sport zu treiben, sich nicht nur sozusagen zu Hause zu verkriechen. Es gab auch die Unterstützung bei diversen Einkaufsaktivitäten, Unterstützung im sozialen Umfeld. Und auch da ist, glaube ich, allen bewusst geworden, dass eben Verein nicht nur das Sporttreiben ist, sondern eben auch ein soziales Miteinander. Und das am Ende auch für uns ja ganz wichtig ist, dass es eben eine Fortsetzung findet und dass wir jetzt auch strukturell in den Vereinen möglichst wenig Ausfälle und Schäden haben. Und deswegen wären wir sehr froh, wenn wir da auch auf die Unterstützung der Politik im nächsten Jahr weiter zählen können.
Es geht ja um beides. Da muss ich nochmal betonen, es geht darum, dass Sport ermöglicht wird, in der jeweiligen Disziplin, wer da was gerne macht. Aber am Ende geht es um den sozialen Frieden und den Zusammenhalt der Gesellschaft und Sport leistet einen enormen Beitrag dafür.
Sie sind ja auch Koordinationsvorsitzender der Stiftung Thüringer Sporthilfe. Insofern reden wir dort ja insbesondere über den leistungssportlichen Bereich. Ich glaube, die Kadersportler, die haben zumindest in Thüringen die ganze Zeit auch dank enger Abstimmung mit dem Olympiastützpunkt, auch mit dem Sportreferat hier im Ministerium, weiterhin trainieren können. Jetzt hoffen alle natürlich auch auf Olympische Spiele im nächsten Jahr. Ich glaube, da sind wir beide schwer in der Lage, eine Prognose, eine belastbare abzugeben, ob es denn tatsächlich kommt. Die Frage als Kuratoriumsvorsitzender, mit welchen Dingen können Sie vielleicht auch Leistungssportler da ein bisschen Hoffnung machen, ins nächste Jahr zu blicken und zu sagen, bleibt weiter dran und gebt Gas, damit, wenn denn Wettkämpfe wieder möglich sind, wir alle auch wieder auf sportliche Erfolge von Ihnen bauen können.
Ja, das war natürlich ein Schlag ins Wasser, als die Olympiade 2020 erstmal abgesagt wurde und so ins Ungewisse, so ein bisschen mit Aussicht auf 2021 verschoben wurde, also die Sommerolympiade. In diesem Fall, jeder weiß ja, dass eine Sportlerin, ein Sportler, der Olympiakader ist, genau auf den Termin genau sich vorbereitet, sein Trainingskonzept dort darauf ausrichtet und auch entsprechende Wettkämpfe mitmacht. Und Corona hat eben dazu geführt, dass viele Dinge nicht so wie gewohnt stattfinden konnten und nach wie vor nicht stattfinden können. Und das IOC hat ja jetzt mit Japan zusammen eine Entscheidung getroffen.
Richtig. Sie haben erstmal was verkündet.
Eine Entscheidung. Sie haben verkündet, dass sie die Olympiade durchführen wollen. Das ist jetzt erstmal der Ansporn und der Optimismus für die Sportler. Mensch, es ist nicht irgendwann, sondern ich weiß, es kann zu dem Zeitpunkt im Sommer 2021 stattfinden. Also da schon mal Motivation und Ansporn da. Richtig ist, dass wir in Thüringen gesagt haben, also alle, die jetzt den Leistungssport und Kader sind, dass sie entsprechend auch trainieren können und von diesen Corona-Maßnahmen ausgenommen sind. Hygienekonzepte etc., das ist, muss man inzwischen gar nicht mehr erzählen, das ist eine Selbstverständlichkeit geworden.
Ich glaube, für Leistungssportler war das ja immer schon auch ein wichtiger Punkt, auch Hygiene und diese
richtig,
Dinge zu achten.
Also die waren das gewohnt, und das, deswegen ist es für die nichts Besonderes und dadurch, dass sie ja auch sehr individuell größtenteils trainiert wurden, war das einfach unkompliziert, würde ich sagen, machbar. Also ich kann nur die Daumen drücken, dass die Olympiade stattfindet, weil am Ende ist es ja auch eine Frage, wie es denn insgesamt mit dem olympischen Geschehen weitergehen soll. Wenn man sozusagen da aus dem Rhythmus kommt, stellt sich ja auch die Frage, wie soll das denn sein? Ich kann mir ja nur vorstellen, dass es ja Vergaben gibt und auch die Veranstalter, sprich die Austragungsorte, ja auch sich auf den Termin vorbereiten, investieren und sind ja viele Dinge mit verbunden, die dazu beitragen, dass es eine erfolgreiche Olympiade wird. Und deswegen ist es ein großes Spiel mit, im wahrsten Sinne, mit großem Risiko.
Risiko ist ja auch nochmal so ein Punkt, vielleicht bezogen auf die Wettkämpfe, die in Thüringen demnächst stattfinden. In Oberhof war vorhin schon mal Thema. In der Vergangenheit Biathlon-Weltcup mit vielen Zuschauern. Rodeln sind auch ähnlich wie im Biathlon dieses Jahr. Ein Doppel-Weltcup ist sicherlich auch eine Gratwanderung mit der Baustelle, die jetzt ja für die WM auch noch dazukommt. Wie ist da so Ihr Kenntnisstand, was die Vorbereitung anbelangt?
Also ich bin erstmal froh und glücklich, dass ich bei den beiden Bewerbungen, wo dann der Zuschlag für Thüringen erfolgt ist, dabei sein konnte. Einmal für die Rodel-WM und einmal für Biathlon-WM. Das ist ein Erlebnis, der gehört einfach jetzt zu meinem Leben dazu und möchte ich einfach nicht missen. Das darf ich mal ganz persönlich und privat sagen, war schon toll. So, und das nach Deutschland geholt zu haben, es geht ja nicht nur um Oberhof, es geht ja eigentlich darum, dass diese beiden Weltmeisterschaften in der Bundesrepublik Deutschland stattfinden, dass sie dann in Oberhof stattfinden, ist schön für Oberhof und für Thüringen. Der Baufortschritt ist sehr gut. Wir sind da also insgesamt bei beiden Anlagen, sprich also Rote Anlage und Biathlon-Anlage, auf einem guten Weg. Also der Bauplan ist eingehalten, der ist Corona-bedingt jetzt nicht beeinflusst worden. So ist mein Kenntnisstand. Und was die Weltcups betrifft, wir haben jetzt die Situation, dass ja durch die IBU für Biathlon, ja, also gesagt wurde, es finden die Doppel-Weltcups hier statt, weil andere Dinge in den USA bzw. beim Rodel in Kanada nicht stattfinden können. Rodel-Doppel-Cup, das hat auch mit Corona-Maßnahmen zu tun, dass also auch diese, da hat dieser Tross, wird da gesagt, dann auch möglichst zusammenbleibt und dann immer von einem Wettkampf auch zum anderen sich bewegt. Es wird alles ohne Zuschauer sein. Das finde ich schade. Im doppelten Sinne, auf der einen Seite für die Athleten, die natürlich die Arena, Biathlon Arena, beziehungsweise auch beim Rodeln, bei der Zieleinkunft oder in den Kurven, da fehlt Publikum, und auf der anderen Seite fürs Publikum selbst. Aber gut, jetzt ist so Corona-bedingt die Frage, wollen wir deswegen ganz auf diese Cups verzichten? Und ich meine schon, dass ein Leistungssportler, der schon darauf hinarbeitet, genau solche Wettbewerbe mitzumachen und auch Ergebnisse zu zeigen, möglichst Sieger zu werden in den jeweiligen Läufen, gehört einfach zum Sportleben dazu. Und deswegen sind wir gut aufgestellt, ist aber eine zusätzliche Herausforderung für alle Beteiligten. Aber wie jetzt ja auch im Land auch nochmal berichtet wurde, wir haben ausreichend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, Oberhof, auch die Unterbringung, alle stellen sich darauf ein. Also ich würde mal sagen, Thüringen ist gut vorbereitet auf die beiden Weltcups und die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften 23. Ja, die laufen auf Hochtouren und in dem Sinne sind die Weltcups auch ein Stück Generalprobe, ob dann unter den Bedingungen eine solche Weltmeisterschaft dann auch durchgeführt werden kann.
Zumindest das letzte Wintersportwochenende hat ja schon Hoffnung gemacht, dass auch sportliche Erfolge durchaus im Raum stehen. Und das wäre natürlich umso schöner, wenn...
Ja, das habe ich mit Freude zur Kenntnis genommen, dass Erik Lesser und auch Tatjana Eidberger dort, Diana Eidberger entsprechende Erfolge erzielt haben. Das freut mich insbesondere auch für die junge Mutti, die jetzt im Rode wieder ein gutes Comeback hatte.
Ja, genau. Da wieder angeschlossen, wo sie aufgehört hat und das nach sehr kurzer Zeit. Vielleicht den Blick auch ein bisschen längerfristig nach vorne. Wir hoffen ja, dass das Corona-Thema uns irgendwann nicht mehr ganz so im Alltag einschränkt und beschäftigt, wie es vielleicht jetzt gerade aktuell noch der Fall ist. Landessportbund und die Thüringer Landesregierung, auch ihr, das Ministerium, haben wir seit dem letzten Jahr eine gemeinsame Ziel- und Leistungsvereinbarung, die für den Zeitraum auch ja eigentlich der Legislatur gedacht war, um gewisse Projekte auch gemeinsam voranzutreiben. Wie ist da so Ihre Bewertung auch der Zusammenarbeit? Wir haben jetzt miteinander, ich glaube, gut anderthalb Jahre auch zu tun. Was sind da vielleicht auch Dinge, die Ihnen als Minister oder für das Ministerium in Vertretung des Landes auch wichtig sind, die es ja, gilt, einfach weiter voranzutreiben?
Also was ich sehr schätze an der Zusammenarbeit mit dem Landessportbund ist, wir arbeiten auf Augenhöhe zusammen. Das war mit dem vorhergehenden Präsidenten und Hauptgeschäftsführer, so das jetzt mit Professor Hügel und mit Ihnen, Herr Zirkel, so das war für mich jetzt in der Art und Weise der Zusammenarbeit ohne Brüche. Also das war einfach toll. Also wie wir auch, das gehört einfach dazu, auch menschlich uns verstehen. Und wir wissen, wir haben unterschiedliche Aufgaben, aber wir haben gemeinsame Ziele. Und wir wissen auch, das erlaube ich mir zu sagen, dass der LSBO ohne unsere Unterstützung das nicht schafft. Und wir schaffen das nicht ohne Unterstützung des LSB. Also das ist immer so, dass sowas wie so siamesische Zwillinge sind einfach eng miteinander verbunden. So, das ist so. Und wenn dann auch die gute menschliche Komponente dazu kommt, dann, also wir haben doch null Probleme in dem Miteinander. Und das muss man einfach auch mal sagen dürfen, dass das natürlich eine wichtige Grundlage ist, auch für die Zusammenarbeit. Das schätze ich und das möchte ich auch, dass das so bleibt und das wird auch so bleiben. Entscheidend ist, dass wir deswegen diese Ziel- und Leistungsvereinbarung, dass wir uns für eine bestimmte Zeit ganz konkrete Ziele und Aufgaben vornehmen, die dann auch entsprechend abgearbeitet werden. Klar, dann gehört es dazu, dass man das auch abrechnet, wie weit ist man gekommen. Na gut, über Corona haben wir schon gesprochen, gibt vielleicht, weiß ich noch nicht, vielleicht auch ein paar Einschnitte, aber das muss man dann entsprechend bewerten. Das ist ja auch nachvollziehbar und erklärbar. Aber die Zusammenarbeit läuft auf einem super Niveau. Und ich wüsste nicht, dass man jetzt irgendwo einen kritischen Moment ansetzen müsste. Ich merke und registriere, dass mit dem jetzigen Präsidenten und mit Ihnen als Hauptgeschäftsführer ja auch ein paar Veränderungen kommen. Das ist auch gut so. Und dass es nur ein toller Beitrag sein kann, um den Sport insgesamt in Thüringen auf die Zukunft auszurichten. Und da haben Sie meine Unterstützung und das andere ist ja so, ja, es gibt ein bisschen, gibt auch finanzielle Unterstützung, aber ich glaube, das ist dann eine abgeleitete Größe. Entscheidend ist, dass man miteinander und nicht gegeneinander arbeitet.
Das ist immer am besten so, wenn man das so macht, bei allen vielleicht auch mal Differenzen in der Sache oder begrenzten Möglichkeiten. Die natürlich immer geldliche Dinge sind immer endlich. Das ist, glaube ich, uns allen bewusst. Und trotzdem ist es eben auch so wichtig, dass man in gleiche Richtung miteinander arbeitet. Ein Thema, was uns ja auch verbindet, das haben wir vorhin ja auch schon mal angesprochen, ist das Thema Ehrenamt. Da haben wir ja gemeinsam mit der Feuerwehr auch entsprechend eine Initiative gestartet, die jetzt auch im Landtag ja schon zumindest mal auch debattiert worden ist. Gibt es da neuere Erkenntnisse schon im Hinblick auch auf die Landtagswahlen? Ist da vor der Landtagswahl noch mit Gesetzesinitiativen zu rechnen oder ist das eher ein längerfristiges Projekt?
Naja, also ich würde sagen, das ist mehr ein längerfristiges Thema, wenn man jetzt davon ausgeht, dass dieses Jahr langsam zu Ende geht. Der Landtag intensiv beschäftigt ist mit Haushaltsberatungen, die natürlich wichtig sind, auch für den Sportbereich, damit die Gelder ausgekehrt werden können, die wir dort benötigen. Und dann so in der ersten Hälfte Februar der Landtag seine Auflösung beschließen soll. So ist es ja die politische Verabredung. Ich sage bewusst soll, die Abgeordneten sind frei in ihrer Entscheidung. Also der Landtag soll sich auflösen, damit dann am 25. April die Landtagswahl stattfinden kann. Das heißt, auch das Ende der Legislatur ist abzusehen. Ob das jetzt in der Zeit noch zu schaffen ist, müssen wir sehen. Also das kann ich jetzt nicht definitiv sagen. Ansonsten ist es dann eine Sache, die gleich nach der Wahl vorausgesetzt, die findet am 25. April statt. Wovon ich ausgehe, muss das dann gleich in Angriff genommen werden. Fakt ist eins, das Ehrenamt muss insgesamt weiter gestärkt werden. Wir haben ja schon darüber geredet, wie es jetzt unter Corona-Bedingungen läuft und es wird der Sport ohne Ehrenamt auch in Zukunft nicht funktionieren. Das weiß aber auch jeder und deswegen weiß ich ja auch, dass der Sport im Landtag kein Thema der politischen Auseinandersetzung zwischen den Fraktionen ist. Da geht es wie immer um Details, aber da geht es um die Sache, nicht um das, was man erreichen will.
Ein wichtiger Punkt im Rahmen des Sportfördergesetzes war die unentgeltliche Nutzung oder ist auch die unentgeltliche Nutzung von Sportstätten. Wir haben da in Thüringen eine sehr unterschiedliche Situation. Und es steht noch eine Rechtsverordnung im Raum, die genauere Details dazu regeln soll. Leider ist es so, dass eine Reihe von insbesondere Kommunen die noch nicht vorhandene Rechtsverordnung als Argument benutzt, weiterhin an Gebühren und ähnlichen Dingen festzuhalten. Können Sie uns da Hoffnungen machen, einen ungefähren Zeithorizont benennen, bis wann wir auch mit der Rechtsverordnung rechnen können?
Also die Rechtsverordnung ist natürlich, ich hätte nicht gedacht, dass es so ein schwieriges Thema ist oder so ein schwieriger Akt ist, diese Rechtsverordnung auf den Weg zu bringen. Es sind zahlreiche Abstimmungen auch innerhalb der Regierung notwendig, die sich hingezogen haben, das muss man offen sagen. Aber wir sind jetzt auf der Zielgeraden und ich hoffe, dass wir im ersten Quartal 2021 dann damit durch sind. Hat lange gedauert, ist auch ärgerlich, aber das ist einfach diesen Verwaltungsabläufen geschuldet. bitte um Nachsicht, aber wir brauchen eine rechtssichere Geschichte und nicht ein schnell entwickeltes oder hingeworfenes Dokument, was dann rechtlich wieder angegriffen werden kann. Und deswegen dauert es eben ein Stück und man geht davon aus, dass wir Anfang des Jahres die Sache haben.
Corona hat sicherlich auch da nochmal nicht unbedingt zu einer Beschleunigung zusätzlich
beigetragen. Das stimmt, weil Corona hat natürlich auch hier reingeschlagen, weil wir auf einmal Richtlinien machen mussten für die Vergabe von Geldern zur Unterstützung der Sportvereine, aber auch für den Berufssport. Und das sind alles Aufgaben, die zusätzlich zu uns, insbesondere für das Sportreferat, hinzugekommen sind. Das Sportreferat ist nun mal kein großes Referat und Kolleginnen und Kollegen arbeiten mit hohem Engagement, aber bei denen hat der Tag auch nur 24 Stunden.
Vor wenigen Wochen ist der Kinder- und Jugendsportbericht erschienen. Ich weiß nicht, ob Sie im Rahmen der Sportministerkonferenz vielleicht auch schon mal irgendwie damit konfrontiert waren. Auch da ist nochmal sehr deutlich zum Ausdruck gebracht worden, dass das Bewegungsverhalten sehr rückläufig ist, dass aus unserer Sicht vielleicht als organisierter Sport noch mehr dringender Handlungsbedarf besteht, um auch wieder mehr Bewegungsmöglichkeiten in den Alltag von Kindern und Jugendlichen zu bringen. Wir denken, es ist ein hervorragendes Mittel, auch die Kooperation von Sportvereinen mit Kindertagesstätten, auch mit Schulen. Es ist natürlich ja für uns eine sehr gute Situation, dass hier in einem Ministerium auch diese Themenfelder zusammen sind. Auch das ist Bestandteil unserer gemeinsamen Zielvereinbarung. Insofern wäre vielleicht auch das ein guter Start in das nächste Schuljahr, wenn vielleicht das Corona-Thema bis dahin sich ein wenig in den Hintergrund verzogen hat, vielleicht bewusst mit Bewegungsförderung auch das neue Schuljahr zu beginnen. Vielleicht können wir uns auch im nächsten Halbjahr da verabreden, dass wir uns zu diesem Thema nochmal verständigen und gemeinsam in Kita und Schule vielleicht eine Initiative starten, um insbesondere das Thema Bewegung auch nochmal mehr auf die Tagesordnung zu bringen.
Also vollkommen richtig. Es gibt verschiedenste Initiativen. Wir haben das gerade mit der AOK in Thüringen und Sachsen die Vereinbarung unterschrieben für Jugend trainiert für Olympia. Das ist ein Beitrag, aber auch Schulsport ist wichtig. Ich sage ja nicht nur, dass wir zu bestimmten Anlässen wie im vergangenen Jahr, das Jahr des Schulsports, da Menschen in Bewegung bringen müssen, Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen müssen, müssen sie jeden Tag in Bewegung bringen. Weil Übergewichtigkeit, Einschränkung der Mobilität, es geht nicht darum, jeden zum Spitzensportler zu machen. Das, glaube ich, ist gar nicht die Herausforderung, aber das ist wie der schöne Spruch heißt, in einem gesunden Körper und ein gesunder Geist, da trifft man einfach mal zu. Und das ist also auch bei den Kindern und Jugendlichen, der Wunsch nach natürlicher Bewegung, der ist ja da, aber den zu befördern. Und leider leben wir in einer Zeit, wo wir mit der Technisierung auch unseres Alltages uns selbst an Bewegung hindern. Und deswegen muss man sozusagen den inneren Schweinehund auch mal wieder überwinden und dann sportlich aktiv werden. Also wer nicht von sich aus diesen Antrieb hat. Und da können wir einen Beitrag leisten. Und deswegen bin ich der Überzeugung, dass man das also auch nur unterstützen kann, dass wir auch entsprechende Angebote machen. Die Kooperation, die ja da ist mit dem LSB und mit den Schulen, so wie das im Jahr des Schulsports war, die kann man ja dann auch ausbauen. Und da müssen wir dann ein Programm machen, wenn die Signale in Anführung von höchster Stelle ausführen, dann kommen, dann ist es ja auch wie ein Auftrag an die Schulen, sich hier ganz konkret um diese Dinge zu kümmern. Hinzu kommt, dass wir ein großes Programm zur Lehrergesundheit starten, also Gesundheitsmanagement für Lehrerinnen und Lehrer. So, auch da geht es um Bewegung, um Sport, körperliche Betätigung, auch um geistigen Ausgleich logischerweise, aber das ist immer in Kombination. Und das miteinander verbindet, ich meine jetzt nicht die einzelnen Aktivitäten, aber in dem Moment, wo auf den Kindern, den Schülerinnen und Schülern gezeigt wird, Mensch, die Lehrerinnen und Lehrer sind auch in Bewegung, und hoffe ich, dass sie das überträgt und das miteinander zu kombinieren, das wäre eine gute Geschichte.
Wie sind Ihre persönlichen Pläne für das nächste Jahr? Haben Sie schon konkrete Pläne für den Mai nächsten Jahres?
Im Mai habe ich Geburtstag. Pläne, man macht Pläne. Also ich gehe jetzt davon aus, dass wir am 25. April eine Landtagswahl haben. Dann schauen wir mal, wie das Ergebnis aussieht. Und dann gibt es auch Entscheidungen meinerseits.
Vielleicht, wenn man in Thüringen Sportminister ist, war, vielleicht auch perspektivisch noch ist, Wie gut kennen Sie sich am Rennsteig aus?
Oh ja, das ist natürlich, habe ich noch Nachholbedarf. Also ich habe ja bei meinem Einstieg mal gesagt, wie lang der ist, das will ich jetzt nicht wiederholen, aber ich weiß inzwischen, dass der eine dann 60 Kilometer ein paar Meter lang ist. Aber da müsste ich noch ein bisschen Ortskenntnis haben, ja. Also ich habe schon beim Rennsteiglauf nicht selbst mitgemacht, aber die Jugend ist ja mitgelaufen. Da war ich natürlich bei der Siegerehrung dabei. Also gewisse Kenntnisse habe ich, aber braucht auch ein bisschen mehr.
Also falls im Mai doch zu viel Zeit vorhanden wäre, am 8. Mai ist der nächste Rennsteiglauf und ungefähr um den 20. Juni herum ist immer der Rennsteig-Staffellauf, wo 10 Läufer in einer Staffel nacheinander sozusagen den Rennsteig absolvieren. Es gibt so Strecken zwischen 13 und ich glaube etwas mehr als 20 Kilometer. Da ist der Landessportbund immer mit einer Staffel dabei. Wenn die Zeit und die sportliche Fitness es zulassen, würde ich gerne eine herzliche Einladung aussprechen, auch bei uns in der Staffel mit in irgendeiner Form dran teilzunehmen. Ein bisschen Zeit ist ja noch bis dahin und ich bedanke mich ganz herzlich für das heutige Gespräch und hoffe, dass Sie einen entspannten Jahreswechsel erleben und das Corona-Thema vielleicht uns alle die nächsten Wochen und Monate nicht mehr ganz so dominant beherrscht und ja, viel Gesundheit vor allem.
Ja, danke gleichfalls, danke für das Gespräch und auch allen, die zugehört haben und zuhören, ein gesundes Weihnachtsfest und einen guten Jahreswechsel und bleiben Sie gesund.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Mitten im Sport, der Podcast, präsentiert vom Landessportbund Thüringen.